Willkommen zu meinem Vortrag, in dem Überblick über Microsoft Security Development Lifecycle, den SDLA, geben möchte. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Heiko Böhm. Ich bin Plattform Strategy Manager bei Microsoft Deutschland und berate Softwarehersteller im Microsoft-Umfeld zu technisch-strategischen Themen. Eines meiner zentralen Themen ist Sicherheit für Softwareentwickler. Mit Themen wie Threat Modeling, Writing Secure Code, Secure Best Practices und SDL beschäftige ich mich seit über 5 Jahren. Neben den Sicherheitsthemen helfe ich auch gerne bei Fragen zur Entwicklung oder Kompatibilität von Anwendungen auf Windows. Sie können mich gerne kontaktieren, zum Beispiel über meinen Weblog http://blogs.msdn.com/heikob oder per Mail an heikob@microsoft.com. Als Teil von Microsofts Bekenntnis zu Trustworthy Computing ist das Team, das Microsoft Security Development Lifecycle, dabei, innovative Entwicklungsprozesse und Technologien im Bereich Sicherheit zu entwickeln. Hier geht es darum, der Industrie zu ermöglichen, sichere und datenschutzrelevante Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, also das IT-Ökosystem sicherer zu machen. Hier werden aber auch durch Communities bessere Schutzmaßnahmen erzielt. Microsoft hilft hierbei Kunden und Partnern, Sicherheitsengineering einzuführen, indem Expertise, unterstützende Technologien und Prozesse geshared werden. Was machen wir eigentlich in diesem Webcast? Als erstes erzähle ich Ihnen was zu Microsoft Security Development Lifecycle, gebe Ihnen einen Überblick. Dann schauen wir uns an, was SDL für die agile Entwicklung bedeutet, also wie wir jetzt etwas runterstrippen können, was wir hier für agile Methoden machen können. Am Schluss erzähle ich Ihnen noch ein paar Sicherheitsgedanken, die wir für Cloud Computing bzw. Entwicklung für die Cloud haben. Wir befinden uns heute in einer IT-Welt, in der Sicherheitsvorfälle dramatisch zunehmen. Das heißt, aus einer Sicherheitsperspektive wird die Ausgangslage immer komplexer. Auf der anderen Seite sind die Abwehrmaßnahmen der großen Firmen immer besser geworden, was aber dazu führt, dass immer mehr Angriffe auf den Layer der Applikationen geführt werden und weniger auf die tieferen Schichten des Betriebssystems. Verschiedene Angriffe aus der jüngeren Vergangenheit machten auch deutlich, dass der Schweregrad der Sicherheitsvorfälle steigt. Wenn also eine Anwendung, Firma, Anwender von so einem Angriff betroffen ist, ist die Auswirkung dramatisch. Auf der anderen Seite ist Sicherheit in Entwicklungsbereichen von Softwareherstellern oder großen Firmen häufig ungenügend. Sicherheitsvorfälle werden häufig zu spät behandelt, nämlich im Operation Support Bereich, wenn überhaupt. Microsoft Security Development Lifecycle ist ein ganzheitlicher und umfassender Weg, um sicheren Code zu schreiben. Warum empfiehlt Microsoft SDL und warum werden diese Ansätze kostenfrei weitergegeben? Wenn man sich zum Beispiel den Security Intelligence Report Volume 7 vom Januar 2009 ansieht, sieht man, dass heutzutage viel mehr Schwachstellen auf dem Applikationslayer zu suchen sind und viel weniger in den Bereichen des Betriebssystems oder von Browsern. Das heißt nicht, dass die Bemühungen in Bereichen zurückgeschraubt werden sollten, sondern dass im Applikationslayer stark Nachholbedarf besteht. Es werden heute neben großen Softwareherstellern auch kleine von Computerkriminellen angegriffen. Der 2008er IBM Internet Security Systems X-Force Report zeigte, dass nur 11% der in 2008 bekannt gegebenen Sicherheitsschwachstellen den Top 5 der Softwareherstellern wie Microsoft, Oracle, IBM, Apple oder Cisco zuzuordnen war. Das National Institute of Standards and Technology schätzt, dass das Fixen von Software, wenn es auf dem Markt ist, 30 Mal teurer sein kann, als wenn Schwachstellen während der Entwicklung bzw. in der Designphase entdeckt werden. Sicherheit als reaktiver Prozess im Sinne, schauen wir mal, wenn ein Problem auftritt, kann sehr teuer sein und das Ansehen eines Unternehmens fatal beschädigen. Dies kann bis zur Firmenpleite gehen. Betrachten wir den Fortschritt in Microsofts Produkten als Referenz für SDL. Bei der Windows-Gruppe war die Einführung von Vista interessant. Windows XP war noch vor der Einführung von SDL. Vista ist das erste Windows-Produkt, das SDL in der damaligen Version einsetzte. Hier wird je Betriebssystem verglichen, wie oft das Malicious Software Removal Tool normalisiert, je 1000 MSRT-Durchläufe im zweiten Quartal 2010 zum Einsatz kam und infizierte Rechner reinigte. MSRT ist das sogenannte Malicious Software Removal Tool. Wie in vorherigen Perioden nimmt die Anzahl je neuerem Betriebssystem stark ab. Diese Daten kommen aus dem Security Intelligence Report Version 9 aus dem ersten Halbjahr 2010. Seit Beginn der Trustworthy Computing-Initiative in 2002 ist Sicherheit eine Top-Priorität für Microsoft. Manifestiert hat sich dies durch die Definition von SDL, Security Development Lifecycle. SDL ist ein ganzheitlicher und umfassender Ansatz in der Softwareentwicklung, um Code sicherer zu machen, der sich übergreifend durch alle Bereiche der Softwareherstellung und des Supports zieht. Jedes Softwareprodukt ist mit eingebauten Sicherheitsaspekten und Gedanken des SDL designt, implementiert und getestet. Microsoft führt die Sicherheitsaspekte ein und damit den Security Development Lifecycle top-down. Das heißt, Trustworthy Computing hat Management-Priorität und damit wurde Zeit und Budget hierfür eingeplant, dann die weiteren Schritte. SDL ist bei Microsoft ein vorgeschriebener Prozess seit 2004. SDL hat die Sicherheit, den Datenschutz und Zuverlässigkeit von Microsoft Software signifikant verbessert. Dabei wurden nachweislich die Schwachstellen in Microsofts Produkten von Jahr zu Jahr weniger. Der wichtigste und größte Unterschied zwischen dem klassischen SDL und SDL for Agile besteht darin, dass in SDL for Agile nicht jede Anforderung für jede Version oder jeden Sprint erfüllt werden muss. Es stimmt, dass jede SDL-Anforderung enthalten ist, weil so nachweislich ernste Sicherheits- oder Datenschutzrisiken verhindert werden. Die Anforderung, bestimmte gesperrte APIs zu vermeiden, ist enthalten, weil so nachweislich Pufferüberläufe verhindert werden können. Mit der Anforderung, die Benutzereingabe vor der Anzeige auf einer Webseite zu kodieren, werden nachweisliche Angriffe durch seitübergreifende Skripterstellung verhindert. Jedoch steht in einem kurzen Veröffentlichungszyklus einfach nicht genug Zeit zur Verfügung, um jede SDL-Anforderung zu erfüllen und trotzdem Features zu entwickeln. Deshalb definiert SDLA 3 Stufen der Anforderungshäufigkeit, das heißt, wie oft die Anforderung erfüllt werden muss. Jede SDL-Anforderung wird in eine dieser 3 Kategorien eingeordnet. Die Every-Sprint-Anforderungen. Die erste Häufigkeitsebene für SDLA ist die Every-Sprint-Ebene. Diese Anforderungen sind nicht verhandelbar und müssen in jedem Sprint erfüllt werden, unabhängig von der Sprintlänge. Aus diesen Anforderungen erwächst die höchste Belastung für die Entwicklungsteams, da sie so häufig erfüllt werden müssen. Deshalb werden diese Anforderungen sehr sorgfältig gemäß 2 Faktoren ausgewählt. Der erste Faktor ist die Bedeutung der Anforderung. Wie viele Sicherheitsrisiken werden vermieden? Und wie kritisch sind diese Sicherheitsrisiken? Jede Anforderung ist wichtig, ähnlich wie verschiedene Sicherheitsrisiken eine unterschiedliche Gewichtung in der Fehlerliste zugeordnet ist, werden auch den Anforderungen, die dem Schutz vor diesen Sicherheitsrisiken dienen, verschiedene Gewichtungen zugewiesen. Ein Beispiel für die eine Anforderung, die in die Every Sprint Kategorie fällt, ist die Anforderung zur Verwendung der von ASP.NET bereitgestellten Verteidigung gegen seitübergreifende Skripterstellung. Cross-Site Scripting, XSS, Validate Request. Die Validate Request Anforderung erfüllt beide Kriterien für die Einbeziehung in jeden Sprint. Sie unterstützt Produkte bei der Abwehr höchstkritischer XSS-Angriffe und ist im Grunde kostenlos, da Validate Request standardmäßig aktiviert ist. Der zweite Faktor, der dazu beiträgt, dass eine Anforderung in die Every Sprint Kategorie eingeordnet wird, ist die Leichtigkeit, mit der diese Anforderung automatisiert werden kann. Selbst wenn es unwahrscheinlich ist, dass eine Anforderung einen weiteren Code-RED-Angriff verhindert, ist sie wahrscheinlich in jedem Sprint erforderlich, sofern sie im Entwicklungsbildprozess oder in der Richtlinie zum Einchecken von Code automatisiert werden kann. Ein weiteres Beispiel für eine Every-Sprint-Anforderung ist die Anforderung, ein Bedrohungsmodell für die Anwendung zu erstellen. Im Unterschied zu Validate-Request kann die Bedrohungsmodellierung oder Threat-Modelling einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand bedeuten. Threat-Modelling ist jedoch der Grundpfeiler des SDL und darf nie ausgelassen werden. Threat-Modelling ist wesentlich für die Aufdeckung von Risiken auf der Entwurfsebene, die möglicherweise nur durch eine umfassende Umstrukturierung minimiert werden können, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt im Entwicklungszyklus entdeckt werden. Genau wie die Herzchirurgie ist auch die Bedrohungsmodellierung teuer, jedoch lohnt sich die Ausgaben. Die Onboarding-Anforderung. Die zweite Gruppe der Anforderungen wird als Onboarding-Anforderung bezeichnet. Dies sind Anforderungen, die Produktteams nur einmal zu Beginn des Projekts erfüllen müssen und dann nie wieder. Im klassischen SDL funktioniert jede Anforderung auf diese Weise. Produkte, die den klassischen SDL verwenden, verfügen jedoch in der Regel über klar definierte Entwicklungsphasen einschließlich eines klar definierten Endes, also der Veröffentlichung des Produkts. Im Gegensatz dazu fehlt der Webanwendungen oft das klar definierte Ende. So ist es möglich, dass das Team jeden Freitagnachmittag ein neues Update veröffentlicht und dann am Montagmorgen mit der Entwicklung neuer Features beginnt. Dieser Prozess kann auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. Beispiele hierfür. Anforderungen zur Konfiguration des Fehlerverfolgungssystems des Produkts zur Nachfolgung von sicherheitsspezifischen Daten oder Erstellung eines Baseline-Bedrohungsmodells für die Anwendung. Die Bucket-Anforderungen. Alle anderen SDL-Anforderungen, die weder in die Kategorie Every Sprint noch Onboarding-Anforderungen fallen, werden in einen von drei Anforderungsbuckets eingeordnet. Security Verification, Sicherheitsüberprüfung. Design Review, Designüberprüfung. Response Plan, Reaktionspläne. So würden beispielsweise die SDL-Anforderungen zum Fuzzing von Eingabebehandlungsroutinen in den Bucket Security Verification eingeordnet werden. Die Anforderung zum Definieren eines Notfallwiederherstellungsplans würde in den Bucket Response Plan gehören. Im Unterschied zum klassischen SDL, wo alle diese Anforderungen vor der Produktveröffentlichung erfüllt sein müssen, reicht es in SDLA aus, in jedem Sprint eine einzige Anforderung aus jedem Bucket zu erfüllen. Das ist das Zugeständnis von SDLA an Projekte mit agiler Entwicklung, die über kürzere Veröffentlichungszeitpläne verfügen. 10 Pfund Mehl passen nun einmal nicht in einen 5-Pfund-Sack und die Bucket-Anforderungen entsprechen dem 5 überzähligen Pfund, die wir herausgenommen haben. Sehen wir uns nun die SDL-Practices, also jedes Teilelement, im Einzelnen genauer an. Im ersten Bereich der SDL-Practices Training handelt es sich um eine Grundvoraussetzung oder Pre-SDL-Anforderung. Diese dient der Erziehung aller Beteiligten und soll ein grundlegendes Sicherheitsempfinden für alle vermitteln. Jedes Mitglied in Entwicklungsteams sollte passende Trainingsmaßnahmen bekommen, um über grundlegende Sicherheitsmaßnahmen und aktuelle Trends im Bereich Sicherheit und Datenschutz informiert zu sein. Direkt an der Softwareentwicklung beteiligte Personen sollten wenigstens einmal jährlich ein Sicherheitstraining machen. Sicherheitstrainings helfen, dass Software mit Sicherheit und Datenschutz als Grundlage erzeugt wird und dass Entwicklungsteams über aktuelle Sicherheitsprobleme Bescheid wissen. Projektteilnehmer sollten nachdrücklich dazu aufgefordert werden, zusätzliche Sicherheits-Datenschutzthemen passend zu ihrem Produkt für andere zu erstellen, ein sogenanntes Best Practice Sharing. Diese Trainings finden im klassischen Zyklus in der Trainingsphase statt. Bei Agile wäre es zu aufwendig, in jedem Sprint die ganze Trainingspalette durchzuziehen. Deswegen gibt es für jeden Sprint die Anforderung, bestimmte Trainings abzuhalten. Hier die Beispiele von SDL Core und Advanced Kursen, die über das sogenannte SDL Pro Network verfügbar sind. Das SDL Pro Network, die deutschen Partner und Informationen dazu finden Sie auf www.microsoft.com/sdl. Der erste Kurs, Introduction to the Microsoft Security Development Lifecycle, ist eine Einführung in SDL, den Software Security Assurance Prozess, der von Microsoft entwickelt wurde. Hier werden Engineering und kulturelle Änderungen beschrieben, die notwendig für ein nachhaltiges Ändern im Unternehmen sind. Die Best Practices sind nicht nur für Microsoft passend, sondern fassen ein allgemeines Sicherheitsverständnis zusammen und präsentieren ein logisches Framework. Der nächste Kurs ist Introduction to Microsoft Threat Modeling. Threat Modeling ist die Key-Komponente eines sicheren Systemdesigns. Es wird verwendet, um mögliche Angriffe und Abwehrmaßnahmen auf ein System zu beschreiben. Im nächsten Teil, Grundlagen von sicherem Design, Entwicklung und Test, fokussiert sich auf Techniken für sicheres Design, Implementierung und dazugehöriges Testing, die sicherstellen, dass vorgeschriebene Sicherheitseigenschaften des Systems eingehalten werden. Der Kurs Privacy in Software Development oder Privacy wie Datenschutz ist ein wichtiges Thema, das sehr eng mit Sicherheit verbunden ist. Datenschutz behandelt wie zum Beispiel Informationen von Benutzern, Kreditkarten und so weiter gesammelt, kontrolliert, sicher verwaltet werden und vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Darüber gibt es noch weitergehende Kurse auf 200er Level, nämlich die sogenannten Advanced SDL Trainings Content. Diese Kurse auf 200er Level bauen auf der Grundlage des SDL Core Trainings auf und gehen in die nächste Ebene und gehen auch hier wieder ein auf Best Practices, sicheres Design, Entwicklung und Systemtests. Die Requirements- oder Analysephase von SDL umfasst die Bereiche im Projektbeginn und Kostenanalyse. Bei Projektbeginn werden Sicherheits- und Datenschutz grundlegend berücksichtigt, das heißt, Sicherheit- und Datenschutzaspekte werden in den grundlegenden Zielsetzungen und Analysen integriert. Bei der Kostenbetrachtung werden die Kosten von Sicherheitssteigerungen im Bereich Entwicklung und Support mit den Geschäftsanforderungen abgeglichen. Es ist wichtig, die Kosten und Anforderungen im Umgang von Daten und Datenschutzaspekten zu verstehen, bevor man Zeit in Design und Implementierung investiert. Risiken im Bereich des Datenschutzes steigern die Entwicklungs- und Supportkosten enorm. Deswegen ist es wichtig, Datenschutz in den Geschäftsanforderungen zu berücksichtigen und konsistent zu halten. In der Requirements- und Analysephase ist die erste Practice, die sogenannte SDL-Practice Nummer 2, nach dem Training, die Einführung von Sicherheits- und Datenschutzanforderungen. Hier geht es darum, einen sogenannten Sicherheitsexperten, bei Microsoft ist es ein Security Buddy, dem Team zuzuweisen. Es geht darum, auch bestimmte Kriterien für den Ablauf in geplanten Umgebungen, also das Environment, zu definieren. Es geht darum, ein Vulnerability Work Item Tracking System zu etablieren bzw. das in bestehende Work Item Systeme, Work Item Tracking wie TFS, zu integrieren. Der Grund für das Ganze, es geht einfach darum, Plan- und Zeitunterbrechungen zu minimieren. Das Ganze mache ich traditionell in der Requirements-Phase, im traditionellen im Agile-Prozess mache ich es einmal am Anfang, bevor ich durch meine ganzen Sprint-Phasen durchgehe. Die nächste Practice ist die SDL-Practice Nummer 3. Hier geht es um die Definition von Quality Gates und Bugbars. Eine Bugbar ist ein Qualitätsgate oder ein Kriterium, das nie aufgeweicht werden soll. Das ist ein essentieller Punkt, das zu definieren. Und zwar geht es darum, nämlich sogenannte Schwellwerte zu definieren, Thresholds, ab wo welche Schwierigkeiten, ab wo welche Sicherheitsprobleme priorisiert werden. Damit ist es viel leichter möglich, sogenannte Akzeptanzlevel zu schaffen, und es gibt damit viel weniger Diskussionen und es gibt damit auch viel weniger Aufwände zur Diskussion. Ist das jetzt ein Bug? Ist es keiner? Was für eine Priorität? Wann mache ich das Ganze? Im traditionellen Modell mache ich es einmal in der Requirements-Phase, wenn so ein System nicht vorhanden ist. In der Agile-Phase mache ich es einmal bei der Entstehung des Produkts, wenn sowas noch nicht vorhanden ist. In der SDL-Praxis Nummer 4, Sicherheits-Datenschutz-Risiko-Assessments, geht es darum, dass man sagt, es ist ganz wichtig, Kosten und Anforderungen im Umgang mit Daten und Datenschutzaspekten zu verstehen, bevor man Zeit in Design und Implementierung investiert. Warum? Risiken im Bereich des Datenschutzes steigern die Entwicklungs- und Supportkosten und damit sind die Kosten um ein Vielfaches höher, als wenn sie am Anfang anfallen, ich das entsprechend berücksichtige. So, aus dem Grund ist es ein guter Punkt, Datenschutz in den Geschäftsanforderungen zu berücksichtigen und entsprechend konsistent über das ganze Projekt zu halten. Wann mache ich das Ganze? Traditionell mache ich es in der Requirements-Phase, im traditionellen SDL-Modell und im agilen SDLA-Modell mache ich es einmal ganz am Anfang. Das SDL-Process-Template für Visual Studio 2008 ist ein frei verfügbares Template, das auf einem TFS-Server 2008 installiert wird. Es macht damit Projekte, versieht es mit Policies, Prozessen und Tools, die in der SDL Process Guidance, allerdings in der Version 4.1, für Ihr Projekt verfügbar sind. Das zweite, das MSF Agile und SDL Process Template, ist ebenfalls ein herunterladbares Template. Das ist auch für Prozesse, Policies und Tools von SDL, allerdings für Agile im MSF für agile Softwareentwicklung von TFS und Visual Studio integriert. Das MSF Agile und SDL Process Template ist ähnlich dem SDL Process Template, aber es passt besser auf agile Projekte. Das MSF Agile plus SDL kann in VSTS oder TFS der Versionen 2008 oder 2010 installiert werden. Wenn ein TFS-Server vorhanden ist, sollte das Template darauf installiert werden. In der Designphase wird in Bezug auf SDL geplant, wie im restlichen Projektverlauf SDL-Prozesse angewandt werden. In dieser Phase werden Design-Best-Practices etabliert für funktionale und Design-Spezifikationen. Design-Specs sollen beschreiben, wie Features allgemein und sicher implementiert werden. Sicher heißt hier, dass alle Features im Hinblick auf Sicherheit entwickelt werden, wie zum Beispiel alle Daten sollten validiert sein, bevor sie verarbeitet werden. Oder beim Einsatz von Kryptographie robuste, starke Krypto-APIs einzusetzen, nicht selber entwickelte Krypto-APIs. Eine Risikoanalyse, Threat Modeling, ist eine weitere kritische und wichtige Aktivität, um Bedrohungen, Threats und Schwachstellen, Vulnerabilities zu identifizieren, um dementsprechend auch Abwehrmaßnahmen zu identifizieren, zu modellieren. Das Tool oder als Technik kommt hier Threat Modeling, sogenannte Bedrohungsmodellierung, zum Einsatz. Kommen wir nun zur SDL Practice Nummer 5. Es geht darum, Sicherheitsanforderungen in der Designphase zu etablieren. Die Sicherheitsdesignanforderungen beinhalten einige Aktionen wie das Erstellen von Sicherheits- und Datenschutz-Designspezifikationen, ein Spezifikationsreview und dem Spezifizieren der minimalen kryptografischen Designanforderungen. Das heißt, wo welche Kryptografie in irgendwelchen Mechanismen beinhaltet ist. Warum sollte man diese Practice beachten? Diese Design-Specs sollten beschreiben, wie Software-Features sicher designt werden. Indem Sicherheit und Datenschutz frühzeitig, nämlich schon beim Design berücksichtigt wird, werden Risiken von Plan- und Zeitunterbrechungen minimiert. Wann sollten diese Practice angewendet werden? Im traditionellen Softwareentwicklungszyklus sollte es in der Designphase passieren. Beim agilen Development muss ich mir einmal am Anfang nämlich darüber klar sein. Es gibt auch einige Resources auf der Seite microsoft.com/SDL zum Nachschauen des Ganzen. Und zwar Basics of Secure Design, Development and Test, Privacy in Software Development, Privacy Guidelines, Firewall Rules and Requirements, Cryptographic Agility und Documenting and Evaluating the Security Guarantees of Your Apps. In der SDL Practice Nummer 6 geht es um die Angriffsflächenanalyse und Reduzierung dergleichen. Eine gründliche Analyse der Angriffsfläche erzeugt ein besseres Bewusstsein der möglichen Gesamtangriffsfläche des Produkts. Die bekannten Angriffspunkte sollten dann in Designüberlegungen einbezogen werden, um die Angriffsfläche zu reduzieren. Das heißt, es könnten zum Beispiel der Zugriff auf Systemdienste limitiert oder verboten werden oder das Prinzip Least Privilege mit mehreren Verteidigungslinien angewandt werden. Warum sollte man diese Practice beachten? Die Reduktion der Angriffsfläche reduziert das Sicherheitsrisiko, indem Angreifern weniger Möglichkeiten übrig bleiben, eine potenzielle Schwachstelle auszunutzen. Diese Practice sollte angewandt werden in der traditionellen Entwicklungsphase, im Entwicklungszyklus, in der Designphase, im agilen Development, in der Bucketplanung, also einmal in dem ganzen Zyklus drin, in einem Zyklus. Es gibt auch hier auf microsoft.com/SDL einige Ressourcen, um dazu was zu lernen. Das nennt sich nämlich Basics of Secure Design Development and Test, ein SDL Development Starting Kit, ein Fending of Future Attacks by Reducing Attack Surface, Mitigate Security Risks by Minimizing the Code You Expose to Untrusted User. Es gibt auch einen englischsprachigen Webcast, Fending of Attacks by Reducing an Applications Attack Surface auf Level 300. SDL Practice Nummer 7, Threat Modeling. Threat Modeling oder Bedrohungsmodellierung ist ein Prozess, der hilft, Sicherheitsbedrohungen zu verstehen, die Risiken dieser Bedrohung zu ermitteln und passende Abwehrmaßnahmen zu finden. Threat Modeling ist praktisch so eine Art Landkarte, um die Reise zu einer sicheren Software zu unternehmen. Warum sollte man diese Practice beachten? Threat Modeling erlaubt das Entwicklungsteam effektiv, Probleme im Bereich eines sicheren Designs zu finden. Die Abwehr dieser Sicherheitsprobleme ist weniger teuer, wenn diese während der Designphase gefunden und abgewehrt bzw. abgeschwächt werden. Wann sollte Threat Modeling angewandt werden? Im traditionellen Softwareentwicklungszyklus während der Designphase unter anderem. Während des agilen Entwicklungszyklus bei jedem Sprint, das heißt bei jedem Mal verändern, gucken, passen meine Bedrohungen noch, muss ich die entsprechend anpassen. Dazu gibt es auf SDL microsoft.com/SDL noch einige Ressourcen, um hierzu zu lernen. Zum Beispiel Basics of Secure Design Development and Test, eine Einführung, Introduction to Microsoft SDL Threat Modeling, ein sogenanntes SDL Developer Starter Kit, ein sogenanntes Uncover Security Design Flaws using the STRIDE Approach und so weiter. Die Tools in der Designphase umfasst in der Regel als erstes das Threat Modeling Tool. Dieses Tool ist das erste Tool, das nicht für Sicherheitsexperten gemacht wurde. Es macht Threat Modeling viel einfacher für Entwickler, indem es Hilfestellung gibt beim Erstellen der Analyse des Bedrohungsmodells. Dieses Tool ermöglicht jedem Entwickler oder Softwarearchitekten über das Design zu kommunizieren, also ein gemeinsames Verständnis zu haben, dieses Design zu analysieren, potenzielle Sicherheitsprobleme mit einer nachweislich erprobten Methode zu untersuchen und es schlägt Abwehrmaßnahmen gegen die gefundenen Sicherheitsprobleme vor. Sehen wir uns hier jetzt das Beispiel des Threat Modeling Tools an. Ich habe das Tool geöffnet und hier sieht man von einer Vorgabe ein Standard-Template. So ist es mit dem Standard-Template geöffnet. Hier oben links sieht man ein Kontextdiagramm. Hier sieht man implizit Hilfetexte dazu und ich sehe hier so automatische Diagrammvalidierungen. Was man hier auch sieht, das Ganze ist sehr datenflussgetrieben. Das heißt, Grundlage für so ein Bedrohungsmodell sind Datenflüsse, die von hier so entsprechenden Interaktoren ausgehen. Das sind Benutzer oder externe Systeme auf sogenannte Prozesse. Wir können hier auch sogenannte multiple Prozesse hinzufügen. Das heißt, es sind mehrere Prozesse, die ich aber für die Einfachheit halber eines Systems hier nicht hinzufügen will. Würde ich mal sagen, zum Beispiel hier hätte ich ein E-Mail-System. Dann kann ich hier entsprechend Datenflüsse hinzufügen. Die Datenflüsse, die gehen zu meinem Prozess. Sendmail. Oder ich habe das Ganze umgekehrt. Getmail. Das habe ich hier hinzugefügt. Das Ganze geht auch wieder hier über Prozessgrenzen, die ich hier anzeichne, über Rechnergrenzen hinweg. So, und immer dann, wenn Datenflüsse über Rechnergrenzen sind, sind sie entsprechend auch zu validieren. Ich sehe hier in der Diagrammvalidierung, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Dieses Ding ist noch nicht connected. So, ich habe hier keine Validierungsfehler mehr. Dieses Modell kann ich jetzt so nehmen und mir mal analysieren lassen. Und dann sehe ich in allen Elementen, ich habe hier alle Kommandos hier drin. Ich sehe dann auch Hilfestellungen dazu, zu den ganzen Sachen. Und hier sehe ich so die typischen Sachen aus dem sogenannten STRIDE-Akronym. Also wie hier zum Beispiel Tampering. Tampering is altering the bits on the wire or between Prozesse. Also praktisch so hier einzelne Bits irgendwo manipulieren. Oder ein sogenanntes Information Disclosure, das heißt durch zum Beispiel Fehlermeldung, sowas in Klartext, dass man so erkennen kann, was ist hier für ein Prozess dafür da. So diese ganzen Prozesse sind hier möglich oder sind hier entsprechende Bedrohungen da. Und das schlägt ihr entsprechend automatisch vor. Ich kann hier dann dazu sagen, okay, was hat es für einen Impact, was habe ich für eine Lösung dazu? Oder ich habe hier schon. Ich kann hier einen Bugfile gegen meinen TFS schicken oder ich kann hier sagen, auch ich habe das Ganze fertig und entsprechend zum Completion-Status geht das Ganze durch. Dann kann ich hier noch ein bisschen mein Environment beschreiben, was hier sehr wichtig ist für so externe Komponenten, die ich hier mache, und zwar Abhängigkeiten des Ganzen, bestimmte Annahmen, die die Sicherheit massiv betreffen, sogenannte externe Security Nodes oder eben Document-Header-Informationen für das Bedrohungsmodell, was hier hinzugefügt wird. Am Schluss kann ich mir verschiedene Reports anschauen, also einen Bug-Report. Ich habe hier bis jetzt keinen Bug gefiled. Ich kann mir die Analysen angucken, wenn ich sie hier entsprechend angucken will. Ich kann mir hier nur das Datenflussdiagramm anschauen. Ich habe hier so ein reines Threat Modeling Report, das heißt hier Bedrohungen, für welche Elemente gehen sie aus. Und was auch ganz interessant ist, ich habe hier entsprechende Stellen vorgeschlagen, wo ich sogenannte Fuzz-Fuzzing, komme ich ein bisschen später noch drauf. Das sind die Stellen, wo ich hier mir an meinem System eben genauer nochmal gucken müsste, um zu sagen, okay, ich gehe auf diese entsprechenden Datenflüsse, auf diese Methoden, auf diese Funktionen und versuche die mit verschiedenen Daten vollzupumpen, um zu sehen, wie sich das ganze System verhält. Als Vorübung gibt es noch ein Kartenspiel, das sogenannte Elevation of Privilege Kartenspiel. Das ist ein einfacher Weg, um Threat Modeling zu lernen. Es hilft, Details von Threat Modeling zu finden und beleuchtet mögliche Bedrohungen für Software- und Computerspiele. Dieses EOP-Game hat den Fokus auf die Threat Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege. Das heißt, Spoofing, jemand vorgeben, den man entsprechend nicht ist, Tampering, Daten manipulieren, Reputation, Ansehen beschädigen, Information Disclosure, Informationen preisgeben wie Fehlermeldungen, damit man Rückschlüsse auf ein System sehen kann, Denial of Service, viele, viele Dienste zum Erliegen bringen, durch Angriffe auf den Webserver, dass er entsprechend mit diesen Requests nicht mehr zurechtkommt, oder Elevation of Privilege, den Versuch, einen Prozess zu übernehmen, dem höhere Rechte zu geben, am besten administrative Privilegien, damit er im System weiter vorgehen kann und entsprechend was machen kann. Sehen wir uns das Ganze mal kurz auf der Webseite an. Auf der Website www.microsoft.com/sdl gibt es eine Möglichkeit, sich dieses Kartenspiel entsprechend anzuschauen oder auch hier Informationen zu holen. Und zwar ist das ein ganz einfacher Download. Hier kann ich mir die Images als PDF runterladen, ausdrucken. Hier habe ich nochmal so eine Game Scorecard und hier habe ich nochmal die Anweisung, alles in Englisch, um das mir entsprechend anzuschauen. Kommen wir nun zum Bereich Implementation. In der Implementierungsphase ist bezüglich SDL der Endanwender der Software im Vordergrund. In dieser Phase werden für den Endanwender oder für den Anwender Dokumentation und Tools geschrieben bzw. verwendet, um Entscheidungen treffen zu können. Die Entscheidungen, um Software sicher zu deployen und einzusetzen. Hierzu zählen Best Practices im Entwicklungsbereich. Zum Beispiel Best Practices, um sicherheits- und datenschutzrelevante Probleme zu finden, zu entfernen bzw. zu minimieren. Der andere SDL-Bereich in der Implementierungsphase ist der Best Practices zum sicheren Coden zu etablieren, kommunizieren und zu verwenden. Hierzu gibt es eine Anzahl an Tools und Prozessen, um dieses Ziel zu erreichen. SDL Practice Nummer 8, Einsatz von Tools bzw. Einsatz von abgenommen Approved Tools. Es wird empfohlen, einige Tools und damit verbundene Sicherheitschecks einzusetzen, wie zum Beispiel Compiler-Linter-Options oder Warnungen. Die Liste von Sicherheitstools sollte regelmäßig mit der neuesten Version dieser Tools erneuert werden. Warum sollte man diese Tools einsetzen? Der Einsatz von Tools automatisiert und erzwingt Sicherheitspraktiken auf einem niedrigen Kostenniveau. Der Einsatz der neuesten Version der jeweiligen Tools ermöglicht, neue Sicherheitsanalysen und Schutzmaßnahmen zu inkludieren, da sie ja ein bewegliches Ziel ist. Man muss sich also hier den Gegebenheiten anpassen. Wann sollte ich diese Tools anwenden? Im traditionellen Softwareentwicklungszyklus während der Implementierungsphase. In der agilen Entwicklung ist das ein ganz wichtiges Thema, das heißt bei jedem Sprint. Auf der Seite www.microsoft.com/sdl gibt es einige Ressourcen dazu, und zwar die sogenannten Recommended Compiler Tools und Options für alle Plattformen und die SDL Tools, zu denen wir jetzt gleich kommen. Das Verwenden der richtigen SDL Tools zum richtigen Zeitpunkt im Entwicklungszyklus ist auch ein Investment in Softwarequalität. Wenn Sie SDL-Tools in Ihrem Entwicklungsprozess verwenden, werden Sie feststellen, dass Sie viel leichter automatisieren können und damit für viele sicherheitsrelevanten Aktivitäten skalieren. Vor jeder SDL-Phase sollten Sie sich festlegen, welche Tools im Rahmen der Anforderungen an Kosten und Qualität in Ihrem Unternehmen liegen. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Expertise haben, diese Tools auch richtig einzusetzen. Hier auf der Seite unter microsoft.com/sdl finden Sie eben auch einige Tools hier beim Einsatz, wenn Sie da hingehen. Und weiter unten, hier, wir sind hier in der Implementierungsphase, finden Sie einige Tools hierfür. Wir finden hier eine Übersicht, die sogenannten band.h. Das ist ein Header-File für C++ entsprechend, um zu sehen, ob Ressourcen eben auch richtig eingesetzt werden, ob irgendwelche Funktionalitäten gebannt sind und nicht mehr eingesetzt werden können. Dann haben wir das sogenannte Sidelock ATL Template, auch für den Einsatz von ATL C++ entsprechend in Projekten einzubinden. FXCOP ist die Code-Analyse. In Visual Studio ist es automatisch integriert für .NET Code, nämlich diese Code-Analyse. Aber wenn Sie andere Mono, sonstige Frameworks haben, andere IDEs, können Sie hier mit FXCOP als Tool als statische Analyse einbinden und die Fehlermeldungen sollten Sie entsprechend behandeln, um es sicher zu machen. Das Gleiche gibt es auch für nativen Code für C++, ist auch entsprechend in Visual Studio seit 2008 integriert, eben auch in 2010. Auch Analyse ist das sogenannte Prefast Tool, aber gibt es eben auch für Nicht-Visual Studio Entwickler eben auch zum Herunterladen. Dann gibt es für Anti-Cross-Site-Scripting oder Anti-Cross-Site-Scripting-Angriffe, Anti-XSS, eine Cross-Site-Scripting-Library, die auch für clientseitige Attacken erkennen kann, wo eben hier XSS-Attacken möglich sind. Dann gibt es auch noch ein Analysetool für zur Laufzeitanalysen, nämlich das sogenannte CUT.NET, um entsprechend hier Cross-Site-Scripting-Angriffe, SQL-Injection-Angriffe oder XPath-Injection-Angriffe festzustellen. In der SDL-Praxis Nummer 9 geht es um sogenannte Deprecated Unsafe Function. Das heißt, dass Funktionen, die als unsicher markiert sind oder die entsprechend nicht mal eingesetzt werden sollen, wie zum Beispiel, dass die entsprechend auch nicht mehr eingesetzt werden. Und das geht durch den Einsatz von automatischen Tools, was wir vorhin auch schon teilweise gesehen haben. Und zwar beinhaltet diese ganzen Funktionen zum einen eine Liste von verbotenen, unsicheren Funktionen und Aufrufen oder in Header-Files neue Compiler-Analyse-Tools. Die binde ich entsprechend in mein Projekt ein und sehe entsprechend die Fehlermeldung und versuche, die zu beheben. Warum mache ich das Ganze? Um den Aufwand von potenziellen Sicherheit-Bugs eben im Vorfeld einzuholen, damit ich nicht hinterher später dagegen reagieren muss. Wann setze ich das ein? Traditionellen Modell während Implementierungsphase, im agilen Modell bei jedem Sprint. Deswegen, weil es eben bei jedem Sprint ist, ein hoher Aufwand ist, ist es eben wichtig, das zu automatisieren und entsprechend automatisch einzubinden. Im Überblick hatten wir vorhin schon einige Tools des Ganzen gesehen, aber für die SDL-Practice Nummer 9 hier nochmal im Detail rausgegriffen. Hier als Nummer 1 steht band.h-Header-File. Das ist eine Liste aller verbotenen APIs, um diese im Code zu finden bzw. durch sichere Funktionen zu ersetzen. String-save.h dient dazu, ein besseres Pufferhandling zu machen bzw. schlechtes Pufferhandling mit den implizit vielen Sicherheitsproblemen zu finden und durch verbessertes zu ersetzen. String-save-h bietet eben dieses Pufferhandling an. Sie können das C, C++ Counterpart mit den spezifischen Windows APIs ersetzen. Das Ganze finden Sie im Windows SDK ab Windows XP Service Pack 2. Dann gibt es noch die Safe CRT. Das ist eine Erweiterung, um die CRT sicherer zu machen. Wenn eine neue sichere Funktion existiert, wird die ältere unsichere Funktion als deprecated, also abgelaufen markiert und die neue Version hat die Underscore S, sogenannte Secure Suffix. In der SDL-Practice Nummer 10 geht es um statische Analysen, statische Code-Analysen, darum diese durchzuführen. Und zwar geht es darum, Code vor oder beim Kompilieren entsprechend zu analysieren und sicherheitsrelevante Fehler, Schwachstellen zu finden. Das ist im Prinzip die sogenannten Low-Hanging Fruits, die man auf jeden Fall machen sollte. Der Vorteil des Ganzen ist eine sehr skalierbare Methode, um ein sogenanntes Baseline Security Code Review zu machen. Es stellt auch sicher, dass Coding-Richtlinien eingehalten werden. Ist also ganz, ganz wichtig, das entsprechend zu machen und auch bei jedem Kompilieren auch durchzuführen, damit die Anzahl der Fehler, wenn sie denn später erst eingeschaltet wird, nicht zu groß wird. Wann setze ich das ein? Traditionell in jeder Implementierungsphase. Im agilen Modell setze ich es bei jedem Sprint ein, im Grunde genommen ständig bei jedem Kompilieren. Welche Tools haben wir, um statische Analysen durchzuführen? Wie vorhin erwähnt, ist zum einen CUT.NET ist ein Analyse-Tool, das binären Code untersucht. Es identifiziert häufige Vulnerabilities auf Angriffsvektoren wie Cross-Site-Scripting, XSS-Attacks, SQL-Injection oder XPath-Injection. Anti-XSS hilft ASP.NET-Anwendungen gegen Cross-Site-Scripting-Angriffe zu schützen. FXCOP als statische Code-Analyse-Tool von .NET-Code ist voll integriert in Visual Studio. Dann haben wir noch die Code Analysis für C, C++, ist ein statisches Code Analyse von nativen C++ Code. Auch das ist integriert in Visual Studio. Nun zur Verification Phase. In der Verifikationsphase wird sichergestellt, dass der erstellte Code den Sicherheits- und Datenschutzanforderungen der vorherigen Phasen genügt. Frei nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dies wird einerseits durch Tests wie Fuzzing gemacht. Fuzzing, auch Robustness-Testing oder Negativ-Testing genannt, ist eine spezielle Technik für Software-Tests. Hier werden automatisch mit Tools zufällige Daten erzeugt, die über Eingabeschnittstellen eines Programms verarbeitet werden. Zum Beispiel durch Öffnen einer Datei, deren Datenformat das Programm unterstützt und überprüft, ob das Programm damit Probleme hat. Außerdem wird in der Verifikationsphase ein Security-Push gemacht. Hier hat das ganze Team den Fokus Verifikation oder Update von Threat-Models auf Code-Reviews, Sicherheitstests und Dokumentationsreviews. Es wird auch ein ausführliches Datenschutzreview gemacht. SDL Practice Nummer 11. Ausführen von dynamischen Analysen. Im Gegensatz zu statischen Analysen sind dynamische Analysen Analysen zur Laufzeit. Das heißt, man führt Tests, Sicherheitstests und Laufzeitanalysen der Applikationen auf Memory Corruption, User Privilege Probleme und so weiter mit Tools durch zur Laufzeit, misst, ob entsprechend man hier auf Probleme stößt oder auch nicht. Warum macht man das Ganze? Es stellt sicher, dass eine Anwendung arbeitet, wie es designt war. Wann mache ich das Ganze? Im traditionellen Modell in der Verifikationsphase. Im agilen Modell mache ich es eben nur einmal in dieser Bucket Verification Phase. Für die dynamische Code-Analyse haben wir für die SDL Practice Nummer 11 im Prinzip zwei Tools dazu. Zum einen ist es der App-Verifier. App-Verifier oder Application Verifier ist ein Runtime Verification Tool für nativen Code. Da findet man hier entsprechend Subtle Programming Errors hier drin, die schwierig sind mit normalen Applikationstesting. AppVerifier ist im Prinzip ein Tool, was ich mir runterladen kann, was sinnhafterweise hauptsächlich für C++-Applikationen greift. Zum Beispiel bei den Windows-Logo-Tests sind Tests hiermit auch vorgeschrieben. Ich lade es runter. Ich schließe entsprechend meine Applikation am Debugger an und lasse mit dem Debugger laufen. Ab Verifier aktiviere ich ein gewisses Logging und dann mache ich meine funktionalen Tests zur Laufzeit. Fehler werden mitprotokolliert, beziehungsweise springe ich automatisch in den Debugger rein, wenn ich hier drin bin. Dann habe ich noch den BinScope Binary Analyzer. Hier werden Binaries auf gegen Compliance von SDL-Richtlinien überprüft. Und zwar geht es hier um Compiler Flags, Strong Named Assemblies, dass die Build-Tools up-to-date sind und eben aktuelle ATL-Header in C++ sind. In der SDL-Practice Nummer 12 geht es um Fuzz-Testing. Fuzzing oder auch Robustness-Testing oder Negativ-Testing genannt, ist eine ganz spezielle Testing-Technik für Software-Tests. Hier werden automatisch mit Tools zufällige Daten erzeugt, die über Eingabeschnittstellen eines Programms verarbeitet werden. Zum Beispiel durch Öffnen einer Datei, deren Dateiformat das Programm unterstützt und überprüft, ob das Programm damit Probleme hat. Warum mache ich das Ganze? Es ist ein sehr effektiver Weg, um Schwachstellen zu finden mit sehr wenig Investment, wenn die Tools mal eingeführt sind und Erfahrung damit hat. Wann mache ich das Ganze? Im traditionellen Modell in der Verifikationsphase, im agilen Modell, weil eben auch ein gewisser Aufwand dahinter steht, mache ich das in der Bucket- oder Verification-Phase. Im Rahmen des SDL-Prozesses, der SDL-Practice Nummer 12, bietet Microsoft folgende Fuzz-Testing-Tools an. Zum einen gibt es die Mini-Fuzz-File-Fuzzer, das ist ein einfaches Testtool, auch für Nicht-Security-Profis, um Schwachstellen im Code zu finden. Das Tool erzeugt verschiedene zufällige Variationen von Dateiinhalten und füttert damit die Anwendung, um zu sehen, wie diese damit umgeht und potenziell unsichere Verhaltensweisen zu finden und zu fixen. Der SDL-Regex-Fuzzer, das ist das Thema, wo Regular Expressions generiert werden oder Werte mit gefüttert werden mit speziellen Werten, um zu sehen, wie diese damit umgehen und potenziell unsichere Verhaltensweisen zu finden und diese zu fixen. Hier werden zum Beispiel Denial of Service Angriffsflächen gesucht. Es gibt noch andere Fuzzing Tools auf dem Markt, die aber nicht im Rahmen von SDL von Microsoft angeboten werden, die durchaus natürlich auch empfehlenswert sind, sie einzuführen. Zum Beispiel XML, Fuzzing oder sonstige Testing-Tools in dem Kontext. In der SDL-Practice Nummer 13, dem Attack Surface Review, geht es darum, einen Prozess zu unterstützen, der sicherstellt, dass jedes Design und jede Implementierungsänderung im System berücksichtigt wurden und eventuell neu geschaffene Anwendungsangriffsvektoren im Threat Model enthalten sind, diese gereviewt und mit den passenden Abwehrmaßnahmen versehen sind. Warum? Es geht darum, nicht geplante Änderungen im System sicher zu integrieren, damit hier zwischen dem Thema, wie es ursprünglich designt war, so sicher wie ein System designt ist, hinterher durch Änderungen nicht wieder zunichte gemacht. Wann mache ich das Ganze? Im traditionellen Modell in der Verifikationsphase. Das Thema ist so wichtig, dass man es eben auch im agilen Prozess bei jedem Sprint machen muss. Als Tool für das Attack Surface Review kommt der sogenannte Attack Surface Analyzer in Frage. Und zwar macht er ein Snapshot vor und nach der Installation des zu untersuchenden Produkts und bildet daraus die Änderungen des Windows Attack Surface nach. Entwickler können damit die Änderung der Angriffsfläche ihres Codes gegen die Windows-Plattform ermitteln. IT-Pros können Angriffsfläche durch die Installation einer Line-of-Business-Applikation sehen. IT-Security-Auditors können das Risiko eines speziellen Software-Teils per Risiko-Reviews ermitteln. IT-Security- und Incident-Responder bekommen ein besseres Verständnis der Systemzustände bezüglich der Sicherheit während der Untersuchung, wie zum Beispiel Baseline-Scan eines Systems während der Deployment-Phase. Hier sehen wir so vom Text her, ich kann einen neuen Scan laufen lassen. Da wird hier entsprechend ein erstes generiert und danach, wenn ich durch bin, wird hier so ein sogenannter zweiter Scan gemacht und dann kann ich mir aus den beiden Scans einen sogenannten Attack Surface Report machen lassen und mir den ganzen eben auch anschauen. In den folgenden Phasen Release und Response geht es beim Security Development Lifecycle übergeordnet um Verantwortung und Haftung. In der Release-Phase wird die Software für den öffentlichen Gebrauch fertig gemacht und noch wichtiger, Sie und Ihr Team bekommen noch mehr Fokus auf was geschieht, wenn Ihre Software in den Händen der Endanwender ist. Beim Response-Plan geht es darum, das ist eins der Kernkonzepte der Release-Planung und das ist ein sogenannter Aktionsplan, der entwickelt wird, wenn entsprechend Sicherheits- und Datenschutzschwachstellen oder Angriffe auf Ihr Produkt gemeldet und wenn es im Feld ist. Dies geht über die Post-Release-Phasen bezüglich der Durchführung in die Realität über. Am Ende dieser Phase ist ein finales Sicherheits-Datenschutz-Review notwendig, bevor ein Release für RTM freigegeben werden kann. Bei Microsoft ist der Responseplan eines der zentralen Kernkonzepte, bevor ein Produkt entsprechend hinterher ans Microsoft Security Response Center übergeben werden kann. In der SDL Practice Nummer 14, dem Incident Response Plan, geht es darum, zum einen Ansprechpartner von Sicherheitsnotfall zu finden, der sich um das Ganze kümmert, der das Ganze treibt und auch entsprechend versucht, die Fixes auszurollen, Umgang mit Kunden und so weiter, das Ganze regelt. Außerdem geht es darum, Sicherheitspläne für den Umgang von Code von anderen Gruppen zu nehmen, damit man entsprechend hier auch zukünftig später im Feld Security Fixes gemacht werden können. Warum macht man das Ganze? Es geht einfach darum, den Umgang mit Sicherheitsproblemen, mit Bugfixes im Bereich Security in der Realität zu planen. Bei Microsoft ist, wie gesagt, dieser Incident Response Plan die ganze Grundlage für die Übergabe an das Microsoft Security Response Center, bevor ein Produkt eben entsprechend im Feld eingesetzt wird. Wann wird dieser Plan gemacht? Im traditionellen Modell wird es während der Release-Phase gemacht, im agilen Modell einmal muss ich das während der Phase machen, bevor ich das eben entsprechend im Feld ausrolle, implementiere. Die SDL Practice Nummer 15 ist das sogenannte Final Security Review. Und was ist das Ganze? Das ist eine Überprüfung aller Sicherheitsaktivitäten, die bisher gelaufen sind im Modell. Und zwar geht es darum, die ganzen Threat Models anzuschauen, welche Tools von den Security Tools, die eingesetzt wurden, was haben die für ein Output. Dann entsprechend die Performance gegen Quality Gates. Also zum einen halte ich die Quality Gates ein und zum anderen auch wirklich Performance-Kriterium, ist meine Software auch noch schnell genug im Rahmen des Ganzen. Dann sind die Bugbars eingehalten worden, die in der Requirements-Phase definiert wurden. Mögliche Resultate von so einem Final Security Review sind Passed FSR bestanden oder bestanden mit einigen Ausnahmen, die entsprechend auch hier sehr gut begründet sein müssen, was man normal bei Microsoft nicht so leicht bekommt. Oder Security Review mit Eskalation, sprich da geht es dann eben sehr hoch in die Managementleiter hoch, um das Ganze zu machen. In der Regel wird damit aber wird das Ganze nicht weitergegeben, sondern eher gebremst. Warum mache ich das Ganze? Das Final Security Review ermittelt, ob alle Sicherheitsanforderungen eingehalten werden, sprich, dass ich auch das, was ich am Anfang erwartet habe, designt habe, mit dem Kunden abgesprochen habe, auch wirklich so trifft. Es geht darum, hinterher zu sagen, ja, okay, meine Software ist sicher genug, ins Feld zu gehen, ins Release zu geben. So, wann mache ich dieses Review? Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Ich mache es in dem traditionellen Modell während der Release-Phase. Im agilen Modell mache ich es bis zu gewissen einem Grad bei jedem Sprint. Was habe ich hierfür für Tools? Und zwar habe ich zum einen das im traditionellen Modell das SDL Process Template oder für agile Geschichten habe ich das MSF plus Agile plus SDL Process Template. Da sind im Prinzip die Checklisten, die Fragestellungen, die ganzen Quality Bars, die hier drin sind, sind entsprechend aufgeführt zum Abhaken. Bei der SDL Practice Nummer 16, dem Release Archiv Practice, geht es darum, dass das Projektteam oder sicherstellen, dass das Projektteam alle Sicherheitsdatenschutzanforderungen vor dem Release archiviert hat. Das gilt auch für alle Informationen wie Daten inklusive Spezifikationen, Source Code, Binaries, Private Simples, Dokumentationen, Notfallpläne, auch Lizenz- und Dienstleistungsrichtlinien für Third-Party-Software. Warum macht man das Ganze? Es geht darum, sachdienliche Dateninformationen zu archivieren, die einfach notwendig sind, um hinterher nach Erscheinen von einem Release, wenn es im Feld ist, wie Service Packs zu bauen. Dadurch werden langfristig viel, viel niedrigere Kosten beim Sustained Engineering anfallen, als wenn ich das Ganze nicht habe. Dann mache ich das Ganze im traditionellen Modell während der Release-Phase. Im Agilen schreibt SDL auf der Website vor bei jedem Sprint. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass das Archivieren, soweit es nicht automatisiert ist, entsprechend am Ende da sein muss. Aber von dem her, man kann es eben sehr gut machen, dadurch, dass man traditionell alles archiviert, entsprechend als im Source Code Item vorrätig ist, geht es dann eben viel, viel leichter. Als Tools habe ich in der Release Archiv Practice, SDL Practice Nummer 16, die traditionellen Tools, nämlich das SDL Process Template bzw. MSF Agile plus SDL Process Template. Damit kriege ich ganz einfach Unterstützung, Listen, Informationen, was ich hier archivieren muss, was ich drin haben muss, neben dem, was ich normalerweise eh schon in einem Source Code-Kontrollsystem wie TFS vorrätig halte. Bei der Response-Phase handelt es sich um die Bearbeitung von Release der Software bei Sicherheitsvorfällen. Grundlage ist der Incident-Response-Plan. Bei Microsoft wird diese Phase von einem Bereich namens MSRC, dem Microsoft Security Response Center. Dort sitzen Engineering-Teams, die in Kontakt mit Security-Researchern in Produktgruppen stehen und auch im Bedarf bei Kunden und sonst so, wenn entsprechend ein Security-Incident hereinkommt. Kommen wir nun zum letzten Kapitel, nämlich dem einiger Sicherheitsgedanken in der Cloud. Sicherheit ist eine Sache, die Cloud-Adoption beeinflusst, beziehungsweise wir sind eh mit Cloud-Kapiteln einem Wendepunkt, wo man sagen kann, dass mehr und mehr Organisationen darauf aufspringen oder auch wirklich Cloud einsetzen, Cloud-Services integrieren oder vollkommene Software-as-a-Services einsetzen. Sicherheit und Datenschutz sind somit wichtige Faktoren, die sich auch auf die Cloud-Adaption auswirken. Cloud-Sicherheit kann aus drei Perspektiven betrachtet werden: dem Kunden, den Applikationsprovidern und den Cloud-Infrastruktur-Providern. Für Kunden, das sind IT-Professionals, Geschäfte, Regierungen, die ein einfaches, sicheres, vertrauenswürdiges Internet wollen. Application Provider, das sind Firmen, die Cloud Services bereitstellen, die Geschäfts- oder Kundenanforderungen erfüllen möchten. Cloud Provider, das sind Firmen, die Sicherheit anbieten, die Applikation Provider ansieht, ihre Infrastruktur zu verwenden. Sicherheitsgedanken in der Cloud. Auf unterster Ebene geht es um die Sicherheit, die vom Anwendungsentwickler kommt. Also von der ganzheitlichen Sichtweise. Also da geht es darum, was kann der Anwender machen? Es geht um den Security Development Lifecycle. Also er muss Software mit Sicherheit im Hinterkopf entwickeln. Dazu soll er SDL oder SDLA verwenden. In der Regel ist für Cloud Computing eher sind agile Methoden gefragt, weil man entsprechend schneller agieren muss. Also von dem her dürfte es in der Regel eher um SDLA gehen. Bei Cloud-Infrastruktur-Providern geht es um Sicherheit, die eben ein Infrastrukturprovider bietet. Da geht es um Compliance und operationale Sicherheitsthemen. Applikationsentwickler stellen bei der Auswahl eines Cloud-Hostings-Partners sicher, dass diese Anforderungen umgesetzt sind, wie PCI DSS, Media Ratings Council, Sarbanes-Oxley, HIPAA, Internal Audit Privacy Assessments, SAS 70, Type 1 or 2, ISO, IEC 27001, 2005. Cloud-Infrastruktur-Provider können hier im einen Extrem entweder weniger Sicherheitsfeatures und weniger Absicherung implementieren oder wenden SDL und ähnlich rigorose Infrastrukturen an und bieten viele Sicherheitsfeatures und Dienste. Anwendungsentwickler sollten die Sicherheitsrahmenbedingungen und Service Level Agreements berücksichtigen bei der Auswahl eines solchen Cloud-Providers. Die Sicherheit einer Anwendung ist die Kombination der Sicherheit der Software und der ganzen darunterliegenden Cloud-Plattform. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Ich habe Ihnen gezeigt, dass SDL ein ganzheitlicher und umfassender Ansatz in der Softwareentwicklung ist, um Code sicherer zu machen, der sich übergreifend durch alle Bereiche der Softwareherstellung und des Supports zieht. Für TFS 2010 gibt es ein neues Agile Process Template, das SDL-Sicherheitsaspekte hinzufügt wie ein neues Sicherheitsdashboard oder im Detail neue SDL-Items. Der Einsatz von SDL schützt Sie, macht das Ökosystem sicherer und am wichtigsten schützt Ihre Kunden. Ich hoffe, Sie probieren es aus und wünsche Ihnen viel Spaß beim Probieren. Anbei noch einige Informationen und Links, die vorher auch schon erwähnt wurden. Hier der Microsoft SDL Developer Starter Kit. Des Weiteren das MSF Agile Plus Security Development Lifecycle Process Template für Visual Studio 2010. Auf microsoft.com/SDL finden Sie das ist die Homepage für den Security Development Lifecycle. Die einfache Implementierung von Microsoft SDL, also SDL for Agile, finden Sie hier als White Paper zum Download. Des Weiteren finden Sie das Threat Modeling Tool, das ich hier gezeigt habe, und eben noch eine SDL Quick Security Reference Guide, das Microsoft SDL Optimization Modell für Ihre Prozesse zum Anpassen. Ich blogge hier auch gelegentlich was über Security und andere Themen, Cloud Computing, wenn Sie hier nachgucken wollen. Weitere MSDN-Webcasts finden Sie auf msdnonline.de/webcast/finder. Und hier noch einige Informationen zu MSDN-Webcasts. MSDN, das Microsoft Developer Network, unterstützt Entwickler mit einer Reihe von Online- und Offline-Services und liefert mit seinem umfangreichen Know-how, Fundus, effiziente Hilfe, wenn es um Fragen der Anwendungsprogrammierung auf Basis von Microsoft-Produkten und Technologien geht. MSD Online ist die zentrale, kostenlose Wissensplattform für deutschsprachige Microsoft-Entwickler im Internet. Über die Adresse www.msdn-online.de bleiben Sie ganz einfach auf dem Laufenden, was Angebote für Entwickler aus dem weltweiten MSDN-Angebot betrifft, mit aktuellen Nachrichten, Webcasts, How-To-Guides, Fachartikeln, ausführlichen Informationen über die Microsoft-Entwicklungswerkzeuge, nützlichen Links zu Community-Ressourcen oder der Vorstellung kommender Software-Versionen. Der MSDN-Webcast-Finder ist im MSDN-Webcast-Archiv, finden Sie mehr als 750 Referate on demand verfügbar, wann immer Sie Zeit und Lust oder Bedarf haben. MSDN Webcast, die extra Portion Developer Know-how für den Wissenshunger zwischendurch. MSDN Webcast finden Sie auf http://www.msdn-online.de/webcast/finder. Viel Spaß beim Suchen. Vielen Dank. Ich hoffe, der Webcast hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen.